Geht's euch gut? Noch ein bisschen verschlafen hier. Nein. So ein cooler Worship. Danke an die Band. Martin, ich probiere mal hier. Super, da kommt's schon. Ey, es ist Wahnsinn, im Vorfeld von so einem Gottesdienst, da kriegt man schon einige Tage vorher eine liebe E-Mail, in dem Fall vom Michael und seinem Team der Technik, und fragt, hey Sebastian, was brauchst du? Ich dachte, wow, wie cool, die Leute denken mit, auch Martin, das Beamer-Team, und ich denke, wir können echt mal der Technik, dem Lichtteam, alle, die hier so im Hintergrund sind, mal einen Applaus geben, das ist echt schön. Vielen Dank für euren echt wertvollen Einsatz. Sehr cool. Ihr wisst, ich bringe immer gern Geschichten mit. Heute habe ich auch wieder eine Geschichte dabei. Diesmal aus der frühen Grundschulzeit von meiner wunderbaren Frau Judith. Und zwar aus der Grundschulzeit. Eine kleine Anekdote. Judith wollte mit so einem Nachbarsjungen herausfinden, ob Batterien explodieren, wenn man sie anzündet. Okay, Kinder, wenn ihr noch hier seid, jetzt nicht so genau zuhören. Genau, gesagt, getan, gleich auf den benachbarten Acker sind sie gegangen. Gerade frisch geerntetes Weizenfeld bietet sich da gut an als Fläche. Kleine Grube, Batterien reingelegt, über ein bisschen Stroh drauf, angezündet und weggerannt. Und die beiden staunten nicht schlecht, als sie sich zurück umdrehten, dass aus diesem kleinen Häuflein eine große Fläche in Brand geraten ist. Und die Fläche wurde immer größer. Der Wind kam auf und das Feld begann mehr und mehr anzubrennen. Die beiden in ihrer Panik schnell nach Hause, haben so kleine Kindergießkannen geholt und versucht zu löschen, was geht. Und der Nachbarsjunge, ich kenne ihn auch, hat todesmutig sein T-Shirt ausgezogen, versucht die Flammen zu erschlagen, half alles nicht, sie sind hin und her gerannt und Gott sei Dank hat der Wind gedreht und hat die Flammen auf die bereits verbrannte Fläche gelenkt und das Feuer war gelöscht. Jeder macht ja auf unterschiedliche Art und Weise Erfahrung, welche Kraft und Ausbreitungskraft vor allem im Feuer steckt. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Es ist gut, wenn es draußen passiert und auf dem Feld ist. Ja. Die Frage ist natürlich, was bleibt dann zurück an Erfahrung und Hängen sozusagen. Und Feuer breitet sich ja auch in unserem Text aus, den wir gelesen haben. Und das Feuer wird hier in direkter Verbindung mit dem Wirken des Geistes gebracht. Diese Flammenzungen, die sich niederlassen. Und dieses Ereignis allein und diese Beschreibung, ja, ist vielleicht nicht nur das einzige Herausforderndste, was wir dort lesen können. Es ist ja so, dass plötzlich vom Himmel ein Rauschen einsetzte. Die Situation dort in Jerusalem änderte sich schlagartig. Ja. Und ich habe mich gefragt, okay, es gibt ja unterschiedliche Typen. Wie hätten wir das damals reagiert, wenn wir da gewesen wären? Ja. Es gibt ja so Typen, die planen alles durch. Jede Eventualität des nächsten Tages und wo auch immer, die muss durchdacht werden. Es darf nichts außer dem Plan geschehen. Solche Typen gibt's. Es gibt aber auch Typen, die sagen, hey, mir egal, was der Tag bringt, ich nehme ihn so, wie er kommt. Ganz spontan. Und das Pfingstwunder zeigt uns, dass Gott beides tut. Er hatte schon viele Jahrhunderte zuvor durch den Propheten Joel vorausgesagt, dass eines Tages die geballte Power Gottes über die Menschen aller Herkunft und jeder Klasse kommen würde. Und auch Jesus hat seine Jünger vorbereitet. In Apostelgeschichte 1, Vers 8 sagte, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein. Und jetzt war der Zeitpunkt gekommen. Und das nicht nur für die Juden, sondern alle Menschen sollten Gottes Liebe ganz persönlich erfahren. Und ich finde Vers 21 diesen kraftvollen Verheißung, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Wow. Und der Heilige Geist betritt jetzt hier die Bühne, kann man so sagen, und da dachten viele, okay, was hier passiert, da ist doch Alkohol im Spiel. Ja. Und Petrus erklärt das Ganze, hey Leute, es ist erst 9 Uhr morgens, aber nicht nach dem Motto, hey, wir fangen erst um 16 Uhr an normalerweise. Nein. Der Heilige Geist ist jetzt da. Und er ist für jeden von euch da, egal woher du kommst, egal welche Position du innehast, aus welchem gesellschaftlichen Milieu du kommst. Und am Pfingsten wurde klar, hier startet eine Bewegung von Menschen, die sich nicht auf ihre eigene Kraft verlassen, sondern auf die Kraft Gottes, die unvorstellbar gut und mächtig ist und durch uns wirken möchte. Ich habe mir gedacht, das ist vielleicht der Moment, ich kenne mich jetzt in der Autoindustrie nicht so genau aus, aber es ist vielleicht der Moment, wo das Auto, das konstruiert wird, seinen Motor bekommt und die PS-Zahl festgelegt wird. Ja. Und ich habe mich gefragt, was ist das für eine Kraft, die Gott uns bis heute durch seinen Geist schenkt. Was ist der Heilige Geist? Oder besser gesagt, wer ist der Heilige Geist? Und eine gute Antwort darauf ist, dass der Heilige Geist erstmal eine Erscheinungsform Gottes ist. Als Christen glauben wir an den dreieinigen Gott. Wir haben es gerade auch gesungen im Lied. Und auch das apostolische Glaubensbekenntnis ist das Fundament auch unserer Kirche. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Ich glaube an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Ich glaube an den Heiligen Geist. Das heißt, wir glauben und erleben nicht nur einen Gott, der einig ist, sondern einer ist. Und doch in sich einen komplexen Charakter hat, und zwar in der Art, dass er drei Erscheinungsformen hat, oder besser gesagt, drei Personen in ihm stecken. Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Drei Personen, die uns Gott erstmal im Gesamten erst greifbar machen können. Wie drei Perspektiven auf dieselbe Sache. Insofern kommt hier die Perspektive des Geistes, des Heiligen Geistes rein, eine Erscheinungsform, und öffnet uns eine neue Perspektive. Und wenn wir von Geist reden, dann wird auch deutlich, hey, Geist ist erstmal nicht greifbar, das ist, ich kann es nicht packen. Und es ist tatsächlich so. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass wir deswegen den Heiligen Geist in unserem Alltag und vielleicht sogar im Gemeindealltag ausblenden. Das ist ja auch irgendwie typisch Mensch, das, was ich nicht greifen kann, berechnen kann, das ist erstmal weniger wichtig. Aber Pfingsten und die Ereignisse danach und das, was dort in der Folge passiert, lernen uns wirklich eines Besseren. Und die Bibel findet noch andere Bezeichnungen, wie dieser Geist beschrieben werden kann. Als Wind, als Hauch, im Hebräischen Ruach. Auch hier ist deutlich, man sieht die Auswirkungen, aber selbst die Sache ergreifen kann man nicht. Es bleibt aber eine wirksame Kraft. Und was ist jetzt das Besondere dieser Kraft, die die Welt bis heute durchzieht? Und es kann sein, dass den einen oder anderen dieser Text etwas fremd vorkommt, aber spätestens seit Pfingsten wissen wir, dass wir es mit einem Gott zu tun haben, der sich bekannt machen möchte. Ein Gott, der uns und dir sehr nahe kommt. Ein Gott, der wirksam werden möchte in dir. Das ist mein erster Punkt. Das Neue am Pfingsten ist nicht, dass Gott Geist ist, sondern dass dieser Heilige Geist in uns wohnen will. Das ist die Neuigkeit. Gott kommt durch den Heiligen Geist in uns. Und ab Vers 4 lesen wir das. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Der Geist war nicht nur irgendwie da, sondern er kommt auf die Menschen und in sie hinein. Und mit diesem in uns wird ein ganz großes Ziel und eine Absicht Gottes deutlich. Gott ist kein Gott der Ferne, sondern der absoluten Nähe. Der Heilige Geist in uns ist eine total neue Vertrautheit, die Gott uns schenkt. Gott bietet uns eine total neue Qualität der Beziehung und Freundschaft und Innigkeit mit ihm an. Überleg mal, Gott wird mir so vertraut wie ein Gedanke. Gott ist dir so vertraut wie die Regung deines Herzens. So nahe und persönlich möchte er werden. Auch heute Morgen. Und ich finde, es ist ein enormes Risiko, was Gott eingeht. Wenn ich so mein Leben im Alltag manchmal betrachte. Aber genau das ist die Bewegung, die Gott im Sinn hat. Wenn er über dich heute Morgen nachdenkt und wenn er über dich schon nachgedacht hat, als du noch geschlafen hast. Er will dir nahe kommen. Er will die Einsamkeit, die du hast, trotz Gemeinschaft wegnehmen. Und das ist etwas Besonderes, wenn wir das vergleichen, wie es im Alten Testament war. Wie begegnet denn Gott dort den Menschen? Dort lesen wir, dass es nur einzelnen Menschen möglich war. Spontan, punktuell, in einzelnen Auftragssituationen, in den sogenannten Theophanien. Und dort auch mit so Rahmenbedingungen wie Donner und Blitz, was eigentlich ja auch sehr furchteinflößend war. Aber es war immer nur bestimmten Einzelpersonen möglich, diese Nähe Gottes ein Stück weit zu erleben. Der Masse des Volkes war Gott immer noch ferner. Und dann wissen wir, der nächste Schritt von Gottes Sehnsucht ist durch Jesus Christus, seinen Sohn. Er kommt auf die Erde, Gott wird Mensch. Und das Wirken Jesu vor dem Kreuz, im Kreuz und in der Auferstehung stellt die Welt auf den Kopf, keine Frage. Aber jetzt kommt Pfingsten. Letzte Woche haben wir es gefeiert. Und da wird Gottes Sehnsucht noch einmal mehr deutlich. Hey, ich möchte durch den Heiligen Geist zu euch kommen und in euch Wohnung nehmen. In uns hinein. Gott nicht nur bei den Menschen, sondern in den Menschen. Wow. Ich denke manchmal, die Jünger damals, die hatten es eigentlich ziemlich gut. Hey, die haben jeden Tag Jesus erlebt. Richtig cool. War auch ein bisschen herausfordernd, weil sie nicht so genau wussten, was kommt heute. Aber dennoch war er ja nur ein Gegenüber. Die Gegenwart war etwas limitiert. Und diese Ähnlichkeit, die uns durch Gottes Geist geschenkt wird, beschreibt Paulus immer wieder auch im Römerbrief. Und ich habe ein Vers mit aus Römer 8, Vers 27. Und Gott, der alles durchforscht, was im Herzen des Menschen vorgeht, weiß, was der Geist mit seinem Flehen und Seufzen sagen will. Was ist also der entscheidende Punkt, was am Pfingsten passiert ist? Anti Wright fasst es ziemlich zusammen, gut zusammen. Der Punkt von Pfingsten ist, dass zwei Welten miteinander verschmelzen, die wir oft als getrennt vorstellen. Nämlich Gottes Welt und unsere menschliche alltägliche Welt und ihre Möglichkeiten. Der Punkt von Pfingsten ist, dass Gott auf einmal nicht mehr in einem abgesperrten Bereich bleibt. Er bleibt nicht nur an einem bestimmten Ort mit bestimmten Menschen, sondern Gottes Welt verschmilzt mit unserer Welt. Und das zeigt unser Text. Gott kommt durch seine Gegenwart, durch seinen Geist zu ganz normalen Menschen, einem ganz normalen Raum. Und das geistliche Leben und göttliche Leben will sich mit dem alltäglichen Leben der Menschen verbinden und zusammenbleiben. Ja, das ist der Moment, wo diese zwei Welten kollidieren und zusammenkommen und verbunden sind. Und wir dürfen damit rechnen, dass dort, wo diese Verbindung geschieht, ähnlich wie es in der Ehe ist und gerade wenn Kinder entstehen, dass etwas Neues auch entsteht, eine neue Qualität. Wir dürfen die Herzensverbindung, die Gott uns anbietet, annehmen. Wir dürfen vertrauen, dass Gottes Gegenwart in uns durch seinen Geist unser Denken und unser Handeln wirklich verändert. Sein Wirken hat ja ein großes Ziel. Gott hat ja einen Plan mit dieser Welt. Und der ist noch nicht abgeschlossen. Und er benutzt seinen Geist in dir, dass du diesen Plan umsetzt. Und da komme ich später noch drauf, was das konkret heißt. Ich denke, Gottes Geist, wenn er kommt, ordnen sich die Dinge. Und das nicht nur bei der Schöpfung, als dieses Tohu wa Bohu war und Gottes Geist sozusagen über den Wassern schwebte und dann die Schöpfung begann, Ordnung zu bekommen. Ich musste so ein bisschen dran denken an meine Schulzeit, ist jetzt schon ein bisschen länger her. Zwischen den Stunden, den Unterrichtswechseln, da gab es immer so 5 Minuten Pausen. Und sobald es geklingelt hat, entlud sich so die ganze Frust und die Dynamik in der Klasse und alles war durcheinander. Man saß auf den Tischen, zumindest war es in meiner Klasse damals so. Und es gab bestimmte Lehrer, wenn wir wussten, wenn der jetzt alleine in den Gang kommt, noch nicht mal im Klassenzimmer ist, waren alle auf ihren Orten. Die Gegenwart und das Wissen, oh, da kommt er. Und vor allem, wenn er im Klassenzimmer war, sorgte für eine ganz neue Atmosphäre. Und so können wir uns das auch mit dem Gottesgeist auch vielleicht vorstellen. Aber welches Wesen oder Aufgabe hat denn der Heilige Geist? Ich meine, es wäre ja mal cool, wenn er wieder so mit Flammenzungen kommen könnte. Oder lieber nicht. Es ist manchmal schwer, ihn zu beschreiben, aber die Erfahrung des Geistes ist nicht abstrakt. Ich durfte das mit 16 Jahren auch in einer besonderen Art und Weise erleben. Ich bin im christlichen Elternhaus groß geworden. Und wie sich das gehört, hatte ich so meine Bibelleseplan und habe den immer so versucht, jeden Tag so meine Kapitel abzuhaken. Und es war ein Samstagvormittag, das ist traditionell im Hause Kapteiner das Familienfrühstück. Das heißt, wir kommen alle zusammen zum Frühstück und dann gibt's so Rückblick der Woche und so weiter. An dem Morgen bin ich nicht gekommen, weil ich dachte noch kurz vor dem Frühstück, ich hake jetzt noch meine Pflicht ab, lese noch mein Kapitel. Und als ich angefangen habe, diese Texte zu lesen, habe ich gemerkt, boah, hey, das ist genau meine Situation. Woher weiß denn die Bibel das jetzt? Das ist genau das, was mich betrifft. Ich habe so das Gefühl, ich lese die Bibel, sondern die Bibel liest mich. Und rückblickend kann ich sagen, dass dort eben Gottes Geist durch die Bibel ganz persönlich zu mir gesprochen hat. Und ich denke, das ist eine der wesentlichen Funktionen des Heiligen Geistes, dass er Glaube ziemlich konkret macht in deinem Leben. Persönlich und treffend. Und wir können natürlich lange über Glaubenserfahrung und Glaubensgrundsätze diskutieren, Listen erstellen, wann und wo ist Glaube richtig. Aber all diese Diskussionen, selbst unsere Zweifel, enden, wenn wir Erfahrungen machen mit Gottes Geist. Wenn du von Gottes Geist berührt wirst, wird die Sache mit Gott konkret. Sie wird manifest, also real. So wie in Vers 37. Die Zuhörer waren von dem, was Petrus sagte, bis ins Innerste getroffen. Dort, wo Gottes Geist wirkt, wird Gottes Liebe konkret. Sie trifft persönlich. In Römer 5, Vers 5 lesen wir, dass Gottes Liebe in unsere Herzen ausgegossen ist durch Gottes Geist. Und ich möchte dir das heute zusprechen. Wenn du diese Sehnsucht hast, wie sie in Römer 5 sieht, dass du berührt wirst von dieser Gottesliebe, sie ist ausgegossen in dein Herz. Es gibt noch eine Reihe anderer Wesenszüge vom Heiligen Geist. Ich will nur ein paar nennen, weil jeder dieser Punkte wäre jetzt auch eine Predigtreihe eigentlich wert. Der Heilige Geist schenkt uns eine neue Vertrautheit. Ich habe das gerade anklingen lassen, diese Verbundenheit, die Geborgenheit in der Beziehung, die wir zu Gott haben können, so dass wir Abba, Papa sagen können. Der Heilige Geist tröstet. Auch das eine Eigenschaft, die in der Bibel sehr oft genannt und verbreitet ist. Der Heilige Geist überführt uns von Fehltritten und Stolz. Der Heilige Geist schenkt Freude und Hoffnung, wo trotz allem menschlichen Optimismus keine ist. Schon mal erlebt? Ich schon. Und hier wird klar, die christliche Bewegung, die in Jerusalem ihren Start findet, ist eine Bewegung, die diese Gotteserfahrung erleben, im Alltag mehr und mehr. Wo statt Trost Freude kommt. Wo statt Schuldzuweisung Vergebung gelebt wird. Wo statt Angst Liebe herrscht. Und ich finde diesen Wechsel, dieser Potenzial, den uns Gott gibt durch seinen Geist, einen Zugang, und es ist wirklich der Schlüssel, ist eben durch Gebet. Füreinander das auszusprechen und zu beten, dass diese Früchte, auch die der Geist schenkt, zum Vorschein kommen. Und ich möchte dich einfach fragen heute Morgen, was bedeutet es für dich, Geistträger zu sein in deinem Alltag? In der Schule, in der Uni, auf dem Arbeitsplatz, in deinem Familienhaushalt. Und ich erlebe immer wieder auch Christen, die sagen, hey, Basti, wie kann ich eigentlich das Wirken des Heiligen Geistes stärker in meinem Leben erkennen oder erleben? Wie kommt denn das zustande? Gute Frage. Ich kürze das hier mal ab. Der entscheidende Punkt ist, wenn du Christ wirst, bist du und zum Glauben kommst, dann hast du den Heiligen Geist. Du könntest niemals Christ sein und das Ganze, was wir Sonntag für Sonntag vielleicht predigen und was du erlebst, würde für dich gar keinen Sinn machen. Warum glaubst du, was du glaubst? Wer hat das Licht angemacht? Das Entscheidende aber ist, dass wir das mehr vom Heiligen Geist in uns letztendlich heißt, dass wir mehr von Gott haben wollen. Der Heilige Geist ist Gott. Da ist unser Wunsch mehr nach Gottes Gegenwart letztendlich auch ein Wunsch nach Gottes Führung und seinem Willen in unserem Leben. Ja. Und es ist wichtig, dass wir uns nicht gegenseitig ausspielen. Wir alle haben unsere Prägung, fromm oder weniger fromm, wie du betest zum Heiligen Geist, ich bete zu Jesus, wie du bist Charismatiker, ich nicht. Ja. Leute, mehr vom Geist zu haben, heißt nicht, etwas anderes als Gott zu haben. Und der Heilige Geist ist auch nichts für Update-Christen oder Christsein 2.0. Ja. Gott schenkt uns seinen Geist. Er möchte Wohnung nehmen in dir. Er erfüllt dich. Vor allem auch, um dir zu zeigen, wie er ist, aber auch, was sein Plan ist mit dir und deinem Leben. Er will diese Beziehung mit dir. Das ist das Wesen von Christsein. Es geht um Beziehung, eine Interaktion. Und diese Freundschaft und diese Ähnlichkeit möchte er vertiefen. Und jetzt ist doch die Frage, hey, wenn das so ist, dass er da ist, dann fragen wir uns doch lieber, hey, was gefällt dir, Heiliger Geist? Was gefällt dir? Wo bekommst du Raum? Und es ist wichtig, dass wir diesen Gott in uns nicht einfach so akzeptieren, jo, ist halt da, sondern, hey, dem Heiligen Geist die Möglichkeit geben, dass er unser Leben gestalten und führen darf. Und das ist mein zweiter Punkt. Der Heilige Geist, dein Pfingsten heute beginnt dort, wo dieser Ich bin in dir dich leiten darf, und zwar in allen Bereichen deines Lebens. Und ich finde es interessant, dass wir in der Bibel und immer wieder bei den Aposteln lesen, dass es da um eine Fülle des Geistes geht bei den Christen. Oder ein neu erfüllt sein. Und das ist, so wie ich die Texte verstehe, kein frommer Wunsch, sondern ein ehrlicher Hunger nach Gottes Führung im Leben. Und eine Textstelle, da fasst das Paulus sehr gut zusammen. Und die schauen wir uns mal zusammen an aus Epheser 5, Vers 17. Lasst es daher nicht an der nötigen Einsicht fehlen, sondern lernt zu verstehen, was der Herr von euch möchte. Und trinkt euch keinen Rausch an, denn übermäßiger Weingenuss führt zu zügellosem Verhalten. Lasst euch vielmehr vom Geist Gottes erfüllen. Ermutigt einander mit Psalmen, Lobgesängen, von Gottes Geist eingegebenen Liedern. Singt und jubelt aus tiefstem Herzen zur Ehre des Herrn. Und dankt dem Vater immer und für alles im Namen von Jesus Christus, unseren Herrn. Ordnet euch einander unter, tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Die Parallele Wein trinken, ja, kennen wir alle im Lindle, ja. Und Geisterfüllung, ist schon interessant, dass es Paulus hier gegenüberstellt. Er macht es nicht, um uns zu warnen, hey, trinkt nicht zu viel, ganz im Gegenteil, er hat etwas im Sinn. Er möchte uns nämlich daran erinnern, dass es als Christ darum geht, einen Lebensstil zu haben, der sich daran gewöhnt, mit Gottes Geist erfüllt zu sein. Eine Gewohnheit. Und es wird vor allem deutlich an dieser griechischen Zeitform, die Paulus hier benutzt. Christen sollen sich immer wieder für das Wirken des Geistes öffnen und sich von ihm erfüllen lassen. Und wie das gehen kann, das beschreibt er hier in den folgenden Versen, zumindest so verstehe ich sie. Durch Anbetungszeiten, durch geisterfüllte Lieder. Das, was wir gerade vorhin getan haben. Anbetung. Gott groß machen schafft Raum für Gottes Geist. Und ich finde es interessant, dass es hier nicht nur darum geht, dass es Anbetung zwischen dir und Gott ist, sondern wir als Gemeinde zusammen Gott feiern durch Lieder. Und was sagt er noch? Ein Lebensstil der Dankbarkeit. Dankbar sein. Hey, wann warst du das letzte Mal dankbar für deinen Lehrer? Oder für deinen Chef oder Vorgesetzten? Ihr Lieben, wann wart ihr das letzte Mal dankbar für eure Gemeindeleitung? Dankbarkeit. Vielleicht ist es eine gute Idee, heute mal aufzuschreiben, hey, wofür bin ich dankbar? Weil Dankbarkeit lenkt uns auf die Größe Gottes, das, was er bereits gegeben hat. Und auch das schafft Raum. Und ein dritter Punkt, der hier steht, ist, dass wir anderen den Vortritt lassen, uns zurücknehmen, nicht selber vorangehen und sagen, ich mache das jetzt, sondern Gutes tun und den anderen höher achten und ehren als sich selbst. Auch das schafft Raum. Ich finde sehr praktische Punkte, die Paulus uns hier gibt. Und wir könnten da noch lange drüber reden. Ich möchte zu meinem letzten Punkt kommen. Der Heilige Geist macht Christus groß. In 1. Korinther 2 beschreibt Paulus, die Geschenke, die uns Gott gibt, können wir ohne den Heiligen Geist nicht verstehen. Er meint zum einen die Geistesgaben, auch da könnte man länger drüber reden, aber er meint vor allem das Geschenk, dass Jesus Christus dein Retter ist. Dass du sagen kannst, in mir selbst bin ich sündiger, als ich je geglaubt habe, aber in Christus bin ich geliebter, als ich je erhofft habe. Diese Herzensaussage kannst du nur sagen, wenn durch Gottes Geist in dir. Es ist ein Geschenk. Und hier wird schon eine Verbindung ganz deutlich. Mehr vom Heiligen Geist bekommst du dadurch, indem du auf Jesus schaust. Woanders als nur auf die Wunder und Zeichen, nämlich die Person Jesu. Wodurch haben die 3000 Leute hier in Jerusalem denn tatsächlich Veränderung erlebt? Indem Petrus von Jesus Christus erzählt hat. Und dieses Kapitel macht es ziemlich deutlich, diese ganzen verrückten Manifestationen, dazu kommt ein Mensch alleine nicht zum Glauben. Auch wenn die Wirkung und die Art und Weise real ist und wir sie nicht wegdiskutieren können. Aber viele hatten ja nach diesen Wirkungen große Fragezeichen. Hey, was passiert denn hier eigentlich? Und als Jesus Christus hier ins Spiel kommt und Petrus ihn zentral macht, erst dann trifft es sie ins Herz. Erst dann wird der Heilige Geist ganz persönlich und sie können ihn empfangen. Die Szene bleibt natürlich verrückt. 3000 Leute, Wachstum, Wow. Das ganze Wirken des Geistes zu Pfingsten und heute zielt auf einen Punkt. Es steht also unzweifelhaft fest und ganz Israel soll es erkennen, und ich ergänze ganz Böblingen, Altdorf, Schöneich, wo auch immer du herkommst, Gott hat Jesus zum Herrn und Messias gemacht. Am Pfingsten, im Fest des Geistes, geht es um diese Verbindung und diesen Fokus auf Christus. Seine großen Taten in unserem Leben, das wird ein Muster für unsere Sehnsucht nach Gottes Geist. Wie bekomme ich mehr vom Heiligen Geist? Schau mal auf Jesus. Die Frage ist, ist Jesus dein persönlicher Retter? Ist er dir persönlich begegnet? Erlebst du das in deinem Leben? Willst du das annehmen heute? Wir haben die Einladung nach dem Gottesdienst zum Gebet. Komm, mach das fest. Wenn du merkst, hey, da ist irgendwie eine Leere und ich merke, ich will diese Einsamkeit nicht mehr. Komm. Johannes 7, Vers 37, wer geistlich durstig ist, soll zu mir kommen und trinken. Jesus meint damit den Geist Gottes, den sie erhalten, wenn wir im Glauben diese Entscheidung treffen. Wow. Auch Johannes 16, Vers 14 macht deutlich, dass der Heilige Geist dafür da ist, um Jesus groß zu machen. Letztendlich ist das Wirken und unser Öffnen für Gottes Geist immer mit einem Fokus und einem Lenken auf Jesus Christus verbunden. Und das entspannt mich unheimlich. Ist doch voll cool, wenn wir Anbetungsabende haben, wenn wir Anbetungszeiten haben, wenn wir den Heiligen Geist einladen, wenn wir Raum schaffen wollen, dass Geistesgaben gelebt werden wollen. Dann führt es das zu Christus. Wer will das nicht? Ich habe da Bock drauf. Ein letztes und entscheidendes zum Schluss. Der Heilige Geist ist auch immer wieder an einen Auftrag gebunden. Apostelgeschichte 1, Vers 8, ich habe es schon genannt. Ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und die Kraft wird auf euch kommen und ihr werdet meine Zeugen sein. In Jerusalem, in Judäa und Samaria und sonst wo auf der Welt. Und Johannes 20, Vers 21, so wie mich der Vater gesandt hat, spricht Jesus seinen Jüngern zu, so sende ich euch, empfangt den Heiligen Geist. Der Heilige Geist wird klar und verbunden mit diesem Auftrag, rauszugehen. Ja. Und im Übrigen auch die Gaben des Geistes sind an diesen Auftrag gebunden, als Gemeinde. Das angefangen vom Gebet für Kranke, um Heilung, Gastfreundschaft, auch die Lehre zielen dahin, dass dieser Auftrag für die Menschen sichtbar wird, dass Gott sie liebt. Dafür befähigt uns Gott, ein Spiegel zu sein. Lasst uns diesen Auftrag und diese Kraft Gottes auch in Anspruch nehmen, Leute. Das ist so cool, dass Gott uns nicht nur beruft, sondern eben auch befähigt, Zeuge zu sein. Wir müssen das Ding nicht irgendwie machen, sondern er kommt und stellt sich dazu, dort, wo wir unseren Menschen begegnen. Wir müssen nicht in alle Welt gehen, es reicht der Nachbar. Ja. Und es ist so gut, dass diese Verheißung des Geistes 24 Stunden, 7 Tage die Woche gilt. Und ich muss so ein bisschen an Oberligs denken. Die Gallier, ihr wisst ja, es gibt, dass die meisten von den Galliern müssen immer einen Tropfen kriegen von dem Zaubertrank, um kraftvoll zu kämpfen und ihren Staat oder ihr Dorf da zu verteidigen. Oberligs stellt sich zwar auch immer an, will auch noch einen Tropfen, aber er ist als Kind in diesen Zaubertrank gefallen und braucht es nicht. Er ist quasi dauerhaft befähigt, ein richtiger Gallier zu sein. Und so sehe ich das auch bei uns. Ja. Und ich, auch wenn wir nächste Woche mit der Jugend einen Mission Trip nach Berlin machen, worauf ich mich sehr freue, und ihr dürft gerne für uns beten, am Mittwoch geht's los, bleibt das Licht und diese Power nicht in Berlin. Wir kommen ja wieder. Und wir erwarten, dass es Gott uns hier auch weiter benutzt und gebraucht. Und auch euch. Ja. Und auch unsere Vision, sehen, beten, helfen. Hey, diese Vision wird wirksam durch Gottes Geist in uns. Ist es nicht cool? Wir können zwar stundenlang darüber predigen und es immer wieder sagen, aber lasst uns doch einfach Gottes Geist dafür nehmen, dass er uns auch beauftragt und befähigt, diese Vision zu leben. Judith, ich habe euch erzählt, hat mit ihrem Batterie-Explosionsexperiment ein ganzes Feld in Brand gesteckt. Ja. Und zurück blieb tatsächlich nur verbrannte Erde. Ich denke, wenn Gottes Geist, wenn wir ihm Raum geben und wenn er kommt, dann bleibt keine verbrannte Erde zurück, sondern ein fruchtbarer Boden. Ein Boden, wo Gottes Liebe sichtbar wird, wo Christus in dir sichtbar wird. Und das ermutigt mich so, dass wir diesem Geist Gottes auch Raum geben können. Und heute wissen wir, dass wir nicht alleine sind. Gott ist in uns, er ist in dir. Und wenn du es noch nicht erlebt hast, er möchte in dich hineinkommen. Sein Geist will uns als Gemeinde führen. Also dann lasst uns doch fragen, was dem Heiligen Geist gefällt und die Dinge tun. Stichwort Anbetungszeiten, Gebetsraum, der bald kommt. Und Gottes Geist macht Christus in dir groß, auch wenn du schwach bist und mal so mächtig ins Klo greifst. Christus in dir ist die Wahrheit, die Gottes Geist sichtbar machen möchte. Und er beruft uns nicht nur, sondern er befähigt uns rauszugehen. Was für eine coole Verheißung und was für ein Privileg, Leute. Ich bin auf Empfang, ich bin dabei. Seid ihr es auch. Amen.